Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ich würde sagen, wir sollen uns bewusst sein, was wir mit unseren Worten auslösen. Und tatsächlich ist es für mich so, ich bin nur wirklich frei in meiner Kunst, wenn ich wirklich mir im Klaren bin, was ich mit meiner Kunst auslöse und was ich damit mache. Wenn ich einfach irgendwas mache und bestimmte rassistische Bilder immer wieder vorkaue, dann ist meine Kunst nicht wirklich frei. Es ist verhaftet in alten Mustern, die überholt sind. Und ich möchte eigentlich was Progressiveres machen und viel mehr Menschen erreichen, als vielleicht sich bisher abgeholt fühlen von dem deutschsprachigen Literaturbetrieb.
Die Schriftstellerin Sharon O'Toole über Rassismus heute früh im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Heute Abend wird sie die Eröffnungsrede zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb halten, der in diesem Jahr Corona-bedingt, ja, ganz anders verlaufen wird. Wir werfen gleich einen ersten Blick voraus. Und in diesen Minuten wird gemeldet, dass der diesjährige Friedenspreis des deutschen Buchhandels an den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen geht. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis soll am 18. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen werden. Ja, natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Beinahe wären sie im Corona-Jahr 2020 ganz ausgefallen, die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, sprich der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Doch jetzt findet er doch statt, online, im Netz fast ausschließlich. Heute Abend wird dort die Gewinnerin von 2016, Sharon O'Toole, die Eröffnungsrede halten und ab morgen sind dann die Lesungen und Jurydiskussionen digital oder auch bei Dreisat im Fernsehen fast wie gewohnt zu verfolgen. Wir von der Lesart, ja, wir sitzen heuer auch nur vorm PC oder TV, ebenfalls unsere Kollegin Andrea Gerg, die viele Jahre so gern nach Klagenfurt zum schönsten Betriebsausflug der Literatur gefahren ist. Stattdessen hat sie sich jetzt mit Beteiligten in anderer Umgebung getroffen.
Das türkisblaue Wasser des Wörthersees, ungezwungene Gespräche im Strandbad oder das herrliche Begleitprogramm abends im Lendhafen. All das, was für viele diesen Wettbewerb so attraktiv macht, wird es in diesem Jahr nicht geben. Damit der Bewerb, wie die Österreicher sagen, trotzdem stattfinden kann, wird ein enormer technischer Aufwand betrieben. Die Autorinnen und Autoren haben ihre Lesungen als Video aufgenommen. Die 7 Jurymitglieder werden die Videos gemeinsam sehen und sind dabei per Kamera aus verschiedenen Orten zugeschaltet, damit sie miteinander diskutieren können. Literaturkritikerin Insa Wilke, die zum dritten Mal der Jury angehört, bezieht ein Büro im Literarischen Kolloquium Berlin.
Wir haben schon einen Probelauf gemacht. Die Bildschirme sehen schon spektakulär aus, finde ich. Also die sind ja im Studio aufgebaut und man sieht nur unsere Gesichter, so ein bisschen wie bei dem Filmplakat von Tribute von Panem, was ja irgendwie sehr gut zu einer Jurydiskussion passt. Und ansonsten gehe ich eigentlich mit ganz guter Stimmung da rein, weil ich mich so auf die Texte freue. Ich glaube, wir haben sehr interessante Texte dabei und ich bin auch gespannt, wie das wirkt mit der Lesung jetzt über Video. Und eigentlich bin ich vor allem neugierig, wie es jetzt klappen wird.
Die Texte der 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind zwar schon aufgenommen, sie werden aber wie sonst auch erst im Rahmen des Wettbewerbs veröffentlicht. Zu sehen sind aber schon Porträtvideos, in denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten kunst- und auffallend klangvoll vorstellen.
Der Geist von Marcel Reich-Ranitzky spricht,
das ist tiefsinnigste Prosa auf höchstem Niveau.
Ich sag der Menschheit, die bald ins Gesicht mit der Diktierfunktion meines Mobiltelefons.
Die 30-jährige Hannah Herbst macht sich in ihrem Porträt auf amüsante Weise über den Literaturbetrieb lustig, in dem sie selbst noch gar nicht bekannt ist. Anders als zum Beispiel die Österreicherin Laura Freudenthaler, die für ihren Roman Geistergeschichte im letzten Jahr mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet wurde. Mit dabei sind auch Jasmin Ramadan, deren Roman Soul Kitchen von Fatih Akin verfilmt wurde, und der österreichische Klangkünstler Jörg Pieringer, der auch Mitbegründer des ersten Wiener Gemüseorchesters ist. Eine Ausnahmeerscheinung im diesjährigen Wettbewerb ist die Schriftstellerin und Psychotherapeutin Helga Schubert, die im Januar ihren 80. Geburtstag gefeiert hat.
Ich bin also bestimmt die Allerälteste von allen und alle, die zugucken und auch die Juroren und meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier im Wettbewerb bin, könnten meine Kinder und Enkel sein.
Helga Schubert lebt mit ihrem Mann in Neumeteln, einer ehemaligen DDR-Künstlerkolonie in Mecklenburg. Ende der 80er Jahre war sie selbst Mitglied der Bachmann-Preis-Jury und sie war 1980 auf Vorschlag von Günter Kunert schon einmal eingeladen. Allerdings wurde ihr damals die Ausreise verweigert.
Die völlig absurde Begründung habe ich jetzt gelesen in den Akten des Staatssicherheitsdienstes über mich. Und zwar gibt es keine deutsche Literatur, wurde mir gesagt. Und weil es keine deutsche Literatur gibt, es gab also DDR-Literatur, Schweizer, österreichische, aber keine deutsche. Und aus diesem Grunde kann man ja nicht an einem Wettbewerb teilnehmen, wo der berüchtigte Antikommunist Marcel Reich-Ranitzky Juryvorsitzender ist.
Sie empfinde es als kleinen Sieg über die Diktatur, sagt die 80-Jährige, jetzt doch noch in Klagenfurt auftreten zu können, wenn auch nur virtuell. Eingeladen wurde sie diesmal von Insa Wilke, die sie bei einer Veranstaltung erlebt und gefragt hat, ob sie sich nicht bewerben will.
Ich wähle die Texte eigentlich immer so aus, dass ich überlege, welche Facette der Literatur möchte ich in diesem Jahr dem Publikum zeigen? Also dieses Mal sind es ganz andere Texte als die, die ich bisher hatte, weil ich ein Bauchgefühl hatte, ich möchte diesmal, mir ist etwas anderes wichtig zu zeigen. Und bei mir spielt tatsächlich immer eine große Rolle, diese Öffentlichkeit zu nutzen, um die Möglichkeiten der Literatur vorzustellen. Und nachrangig erst ist das jetzt ein Text, der den Preis auf jeden Fall gewinnt.
Was ohnehin nicht die Hauptrolle spielt bei diesem traditionsreichen und unbedingt erhaltenswerten Hochamt der Literatur. Schließlich waren es oft gar nicht die Gewinner des Hauptpreises, die nachher groß rausgekommen sind, wenn man an ehemalige Teilnehmer denkt wie Stan Nadolny, Reinhard Götz oder Clemens Mayer.
Was an Klagenfurt so besonders ist, sind diese verschiedenen Instanzen des Literaturgesprächs. Also man hat die Lesung, erlebt die live mit, sieht, wie die Autorinnen und Autoren ihre Texte interpretieren. Es gibt die Diskussion der Fachjury, dann gibt es das Publikum, das ja alles mitverfolgen kann, das ist ja eine besondere Situation, und dann gibt es die Kolleginnen und Kollegen im weiteren Kreis, die nochmal kommentieren. Das heißt, man hat eine recht komplexe Gesprächssituation über Literatur, und das ist in dieser Form, finde ich, einmalig und für mich aber etwas, wie ich es mir wünschen würde, dass man eine gemeinsame Grundlage hat und die verschiedenen Perspektiven darauf.
Das Publikum als Resonanzkörper wird ihr bei dieser Sonderausgabe des Wettbewerbs fehlen, sagt Jurorin Insa Wilke. Immerhin hat sie aber an ihrem Einsatzort, dem Literarischen Kolloquium Berlin, den Wannsee direkt vor der Tür. Und sollten ORF und Dreisat ihr Wort halten und die Sonderausgabe ist, was manche munkeln, keine Vorstufe zur Abschaffung des Wettbewerbs, ist wohl klar, wo sich die Literaturszene im nächsten Juni wieder trifft.
Ja, dann wird hoffentlich wieder geplanscht bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Heute beginnen die 44. online und auch wir im Deutschlandfunk Kultur berichten natürlich fortlaufend in den nächsten Tagen inklusive Preisverleihung am kommenden Sonntag. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, wo wir jetzt Iris Hanika begrüßen. Seit bald 30 Jahren überrascht die Berliner Schriftstellerin durch eine vielseitige Autorinnenschaft als Journalistin, als Chronistin, vor allem aber als Belletristin. Mit literarisch so ausgefuchsten und gleichzeitig ungemein lesbaren Texten und lesbarer Prosa. Gleich ihr erster Roman, Treffen sich zwei, war für den Deutschen Buchpreis nominiert, wurde vor einiger Zeit auch schön verfilmt. Etliche Bücher kamen seither hinzu und jetzt gibt es einen neuen Roman von Iris Hanika, Echos Kammern. Guten Morgen, Frau Hanika, willkommen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
In diesem Roman tragen alle komische Namen und manche haben komische Probleme, aber sie lösen sich auf. So ziemlich lakonisch wird im Klappentext Ihr Buch annonciert, Frau Hanika, mit natürlich ja doch schon gedachter Doppeldeutigkeit von komisch wahrscheinlich. Sollte das in Ihrem Sinn von vornherein ein komisches Buch werden?
Nein, es sollte ein richtiger Roman werden. Deswegen sind da auch ist dann dieser Erzähler, der uns durch das Buch geleitet und uns sagt, wo wir jetzt gerade sind und was wir jetzt gerade machen und so weiter. Komisch ist so, ich glaube, vielleicht meine, da kann ich nichts dagegen machen.
Fangen wir mal mit komischen Namen an. Sophonispe und Roxana, das sind die beiden Hauptfiguren. Roxana, da klingelt es bei allen, die so in den 1980ern aufgewachsen sind. Das schreiben sie auch gleich am Anfang, der alte Police-Song, ne, Roxanne, durch. Anders bei Sophonispe, den muss man erst lernen, den Namen. Wo kommt der her?
Sophonispe kenne ich aus einem Trauerspiel von Daniel Caspar von Lohenstein. Sie sind immer Doppeltitel bei diesen Barockdramen. Ich weiß die andere Hälfte leider jetzt nicht, aber es gibt ein Trauerspiel namens Sophonisbe. Und ich war, als ich studiert habe, war ich studentische Hilfskraft bei Professor Spellerberg, einem Barockexperten, der vor allem Johann Christian Hallmann herausgegeben hat, der in meinem letzten Buch eine Rolle spielt. Und jetzt eben Sophonisbe. Und es ist mir erst während des Schreibens dann klar geworden, dass man Sophonisbe als Sophie abkürzen kann. Und da ja jetzt Sophie so ein beliebter Name ist, passte das dann auch ganz gut.
Ich würde natürlich gerne wissen, warum Sie einen Lachanfall bekommen haben bei der Erwähnung ihrer früheren Bücher. Aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Bleiben wir
Nein, mal bei. Das ist Echos nur, Kammern. Weil ich nicht so in Eigenreklame geübt bin.
Beide Frauen, das sind Schriftstellerinnen.
Ja. Nein. Also ich würde sagen, Roxana ist nicht so richtig eine Schriftstellerin.
Naja, also sie schreibt Ratgeber und hat Bücher geschrieben. Also Autorinnen, okay?
Autorin.
So jenseits der 50, Roxana ist mit Ratgebern sogar reich geworden. Sophonisbe hat früher Lyrik geschrieben, jetzt Prosa. Und die klingt nun auch zunächst komisch. Ich will berichten von was ich habe gesehen und was ich habe erlebt in New York City. Das ist so ihr Stil, das ist ihre Language, wie sie sie nennt. Was hat sie denn damit im Sinn?
Ja, das erklärt sie auch, nämlich, dass sie damit zeigen kann, wie sie in New York gesprochen hat, weil sie ja da immer Englisch sprechen musste und da sie keine Muttersprachlerin ist, spricht sie dann auch nicht richtig. Und deswegen zeigt sie es praktisch im Deutschen, wie das ist, wenn man zwar eigentlich die Sprache ziemlich gut kann und auch ziemlich viele Wörter weiß und so weiter, aber eben dann immer doch nicht so ganz sicher ist und irgendwelche Fehler doch immer macht. Daher kommt es. Und ich habe aber gemerkt beim Schreiben, dass das geradezu befreiend ist, so zu schreiben. Also es hat mir so große Freude gemacht, dass ich hoffe, dass sich das überträgt auf den Leser und er es auch voller Freude dann liest.
Und dann stromert Sophonisbe durch Big Apple, durch New York City, will darüber schreiben, hat das Problem, dass sie alle schon über New York geschrieben haben. Und zum Glück trifft sie dann aber gleich auf einen leibhaftigen Engel, der sie flugs zu einer Königin trägt, nämlich zum Sure Fix von Beyoncé. Da habe ich aber das erste Mal laut gelacht. Frau Hanika, wie sind Sie denn auf diese herrliche Fantasie gekommen? Beyoncé.
Ja, also den Engel habe ich wirklich gesehen und diese Frau wollte ich auftreten lassen und dann habe ich gesagt, sie muss ein Engel, ich weiß es nicht, also muss ein Engel sein. Und Beyoncé, ich wusste zufällig, dass Beyoncé und Jay-Z in Tribeca wohnen und der Engel tritt auf an Houston Street und das ist dann, ist nicht so weit. Und dann habe ich gesagt, passt dann ganz gut.
Das Allerangenehmste an der Gesellschaft von Engeln ist, dass man nicht an nichts zweifeln und sich keine blöden Fragen stellen muss.
Ja.
Das ist dann ihre Quintessenz.
Ja, ist schön mit Engeln.
Auf jeden Fall zeigt das schon, wie Sie, Frau Hanika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja so zum ebenso grenzenlosen Literaturland verwandeln. Und das war mein Eindruck in dem gesamten Buch. Das war schon das Ziel, oder?
Nein, das Ziel war, wie auf Seite 2 steht, dass ich ein schönes Buch schreibe. So große Ziele habe ich bestimmt nicht. Nee.
Sie begriff, so heißt es an einer Stelle, dass Dichtung großartig und die Wirklichkeit platt, anstrengend und blöd ist.
Genau.
Und trotzdem kommt ganze Menge Wirklichkeit dann in den Text, wenn wir nämlich dann zu Roxana gehen, nach Berlin. Bei ihr kommt die wohnungslose Sophonisbe unter und schleppt dann einen gewissen Josh an, den sie in New York kennengelernt hat, ein Doktorand. Aber so schön und attraktiv, dass Roxana wie der Blitz die Liebe trifft. Und dann, Frau Hanika, kommt zu einem der witzigsten Dialoge, wie ich finde, die ich seit langem gelesen habe. Ich könnte seine Mutter sein, barmt Roxana. Und Sophonisbe erklärt ihr erstmal, was eine MILF ist.
Ich bitte Sie, dass ich das jetzt nicht nochmal erkläre. Das können Sie erklären, bitte schön.
Ja, ich habe das auch erst gelernt und habe dann irgendwie am Boden gelegen. Das ist so eine Pornosprechabkürzung. Mothers I'd like to fuck heißt es einfach brutal und böse. Ich übersetze es jetzt nicht. Und dann kommt so ein Dialog, das heißt, ja, so sieht's aus. Ja, 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 scheiße. Ich habe mir vorgestellt, wie Sie es geschrieben haben. Da müssen Sie doch auch irgendwie am Boden gelegen haben, oder?
Ja, das wollte ich dann gerne eben so realistisch wie möglich machen. Und dann habe ich gedacht, so würde man dann reden. Das ist übrigens, ich habe auch in diesem Buch, weil ich gerne einen richtigen Roman schreiben wollte, habe ich gedacht, ein richtiger Roman ist immer viel Dialog, weil da geht es ja immer schneller vorwärts. Und Dialog kann ich eigentlich ganz gut. Und deswegen mache ich jetzt auch, habe ich also wirklich extra viel Dialog, damit es frischer ist und schneller vorangeht. Mhm.
An einer Stelle sagt dann Roxana noch, dass sie den ganzen Scheiß noch einmal erleben musste. Also ja, ne, so diese Verliebtheit. Und also es wird aus dem Kunstroman dann auch wirklich ein hochkomischer Liebesroman, von dem wir jetzt nichts weiter verraten sollten, wie es ausgeht und so. Aber zugleich ist ihr Buch auch ein Stadtroman, ja, ein doppelter Stadtroman, ja, eigentlich eine Hommage an New York und Berlin, hauptsächlich ja auch an das, was verloren gegangen ist. Und mein Eindruck war, dass hier Sophonisbe sehr im Sinne ihrer Erfinderin Iris Hanika durch die Stadt geht und auf sie blickt. Sie selbst sind ja auch eine intensive Stadtbeobachterin in all ihrem Schreiben, ne?
Ja, ich lebe eben in Berlin und ich lebe gerne in Berlin und ich beobachte voller Sorge, wie Berlin sich verändert und gerade Kreuzberg. Also ich bin nach Kreuzberg gezogen, als es schon mal total in war. Und dann war so, nach dem Mauerfall war Kreuzberg überhaupt gar nicht mehr in. Das war irgendwie nur noch hässlich und blöd. Da war niemand und plötzlich wurde es wieder in. Und jetzt tun dann, was auch schlimm ist, die Leute so, als wäre es noch so wie in den 80ern, was ja nicht mehr stimmt. Und gleichzeitig wird Kreuzberg aber gentrifiziert und es ist so übel. Also es ist wirklich so übel, was da alles stattfindet, dass ich seit Jahren denke ich immer, wie soll das enden? Berlin kann doch nicht Paris werden oder eben New York oder sowas. Berlin ist doch anders und bin deswegen sehr froh darüber, dass es jetzt diese Vergesellschaftungsinitiative gibt, die auch sehr berlinisch ist für mein Empfinden. Das wäre eine sehr berlinische Lösung, wenn das gelingen würde. Hoffe ich sehr drauf.
Schon in Ihrem allerersten Buch, Anfang der 1990er Jahre, da haben Sie den Berliner Bezirk Neukölln Denkmal gesetzt.
Ja.
Jetzt auch wieder mit einem Zwischenspiel, wo Sie am zentralen Hermannplatz das große Karstadt-Kaufhaus in Brand setzen. Zufällig wohne ich da genau, kaufe immer ein Jahr, geht's noch, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Was war denn das für eine Fantasie?
Das ist ein Roman. Im Roman kann man sagen, es ist natürlich vollkommen unrealistisch. Niemand
alte
will,
Damen stürzen sich von der Kaffeedachterrasse, brechen sich Gott sei Dank nur die Knochen.
Nein, aber da ist es nun so, dass Karstadt zum Beispiel, das wird jetzt nicht dadurch zerstört werden, dass irgendjemand es in Brand steckt, sondern dadurch, dass sein Besitzer es wieder so aufbauen will, wie es in den 20er Jahren war, was sehr beeindruckend war in den 20er Jahren. Aber ich finde dieses Karstadt-Gebäude jetzt auf seine Art auch sehr beeindruckend, weil es halt so richtig 70er Jahre ist oder wahrscheinlich 60er, keine Ahnung, aber es ist für sich jetzt auch beeindruckend und ich finde, man muss überhaupt nichts ändern. Ich hoffe nicht, dass an Karstadt irgendwas gemacht wird.
Na gut, zurzeit denkt, glaube ich, niemand mehr an Karstadt abreißen und neu aufbauen. Ja, den Laden ja erstmal wieder voll kriegen.
Das stimmt. Ja, das ist natürlich wahr. Ja.
Da passt ein Satz dazu, den ich mir auch rausgeschrieben habe, neben vielen. Man kann es nicht unbedingt hören oder sehen, wenn Welten zusammenbrechen. Kommt aber auch auf die Welten an. Noch so einer der vielen lapidaren Sätze. Bei dem Satz denkt man automatisch an die Corona-Wochen. Sind Sie gut durchgekommen als Schriftstellerin?
Ja, als Schriftstellerin ist man ja bestens vorbereitet, weil man die ganze Zeit sowieso in freiwilliger Selbstisolation verbringt und immer nur einen Grund braucht, um mal rauszugehen. Also mein Leben hat sich gar nicht verändert. Außer halt jetzt, wenn man zu Karstadt geht zum Beispiel, dann ist es schon anders.
Iris Hanika, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude.
Alles Gute Ihnen und für Echos Kammern, den neuen Roman, jetzt bei Droschel veröffentlicht. 240 Seiten, der Umfang 22 Euro, der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir uns jetzt der Zukunft zuwenden mit Future History 2050, dem neuen Buch des britischen Autors Thomas Harding. Er hat deutsche Wurzeln und ist bei uns durch zwei entsprechende Bücher sehr bekannt geworden. Das eine handelt von der Suche nach dem untergetauchten Auschwitz-Kommandanten Höss. Das zweite erzählt 100 Jahre Geschichte im Spiegel von 5 Familien. Unser Kritiker im Studio jetzt ist Hans von Trotter. Dieses neue Buch, Herr von Trotter, Future History 2050, sage ich jetzt mal, also es ist die Jahreszahl, das ist was ganz anderes, nichts Deutsches, ne?
Ja, was anderes, aber andererseits auch nicht, weil er seiner Grundstruktur treu bleibt, dass er durch historische Recherche in einem Familienkontext gesellschaftlich relevante Themen aufzieht. Das Gleiche macht er hier auch, das hat er in den vorangegangenen Büchern gemacht, nur, dass es jetzt Fiktion ist, weil es eine historische Recherche in die Zukunft ist. Also, der Autor Thomas Harding lässt einen Historiker Thomas Harding im Berliner Landesarchiv ein Kassiber finden, ein Stapel mit Dokumenten, die von einem Gespräch einer Schülerin mit ihrer 100-jährigen Großmutter erzählen im Jahr 2050. Das wird natürlich dann Teil der Handlung auch sein. Wie kriegt man diese Notizen von 2050 nach 2020? Aber es sind eben simulierte Dokumente. Das Buch ist auch illustriert. Das macht es dann noch, soll es noch wahrscheinlicher machen, dass es die gibt. Mit Bindfaden zusammengebunden liegen die da im Archiv. Aber sie erzählen eben aus der Zukunft die Schülerin Billy Schmidt, die mit ihrer 102-jährigen Großmutter darüber redet, wie das so war früher.
Also nochmal zum Mitschreiben. Ein Historiker findet Zeugnisse aus der Zukunft, Mitschriften dieser Billy, die sich 2050 von ihrer 100-jährigen Großmutter erzählen lässt, was so früher alles passiert ist. Ja?
Genau.
Und wie sieht demnach denn die Zukunft 2050 aus?
Das ist natürlich das, was ihn eigentlich interessiert, dass man da hingeht. Das ist ja der Reiz von Science Fiction. Und das Entscheidende, was natürlich passiert ist, ist die große Klimakatastrophe. Sie heißt der Schock in Großbuchstaben. Und das hat natürlich ganz viele Konsequenzen. Man lebt ganz anders. Übrigens sind in Ende der 20er Jahre ausbrechende Epidemien eine der Sachen, die diese Geschichte vorantreiben. Also Science Fiction dieser Tage zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie immer verdammt nah an dem ist, was wir gerade schon erleben. Und so ist es in diesem Buch auch.
Geht er denn da ins Detail für diese Zeit nach dem Schock?
Ja, wie gesagt, das ist das, was ihn am allermeisten interessiert, ist, solche Details auszumalen. Und die Romanstruktur, dass es eine Sammlung von Dokumenten ist, gibt immer die Möglichkeit, immer da reinzutauchen, wo er gerade will, weil er keine große Geschichte, keine Charaktere entwickeln muss. Und da hat er sehr viele Details und die sind, das ist natürlich das, was auch einen interessiert. Also es ist eine Gruppe von einflussreichen, halb Politik, halb Wirtschaft, die Welt führt. Das sind die sogenannten Ethnarchen. Es gibt ein anständiges Grundeinkommen für alle. Leihmutterschaft spielt eine ganz große Rolle, weil die Leute nicht mehr schwanger sein wollen. Aus dem Internet wird es Intraweb. Das Smartphone wird das All-in-One. Also das wird alles so leicht verschoben. Interessant übrigens eine kleine Meldung aus dem Jahr 2043. Da kommt man auf die Idee, man könnte doch Musik ohne Kabel durch Wellen durch die Luft übertragen. Radio ist nämlich in der Zwischenzeit abgeschafft, wird dann aber wieder eingeführt. Autorennen heißt es, die Billy Schmidt sagt dann, anscheinend fuhren früher Fahrer stundenlang im Kreis rum, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also das ist teilweise auch sehr komisch. Mhm. Ja, er geht sehr ins Detail und es gibt aber auch eine Handlung. Durch diese Recherchen ist sie einer Biografie auf der Spur, über die sie dann auch zu dem Trick kommt, wie man aus dem Jahr 2050 ins Jahr 2020 Botschaften senden kann, mit dem Ziel, den Schock vielleicht doch noch zu verhindern.
Das klingt jetzt aber doch ein bisschen zurück in die Zukunft, ne? Marty McFly. Ist das also eher, Hans von Trotha, ein Abenteuer oder Jugendwissenschafts- ja, oder ein Gesellschaftsroman?
Es hat ganz viel von diesem Zurück in die Zukunft. Und das Buch kann und will sich nicht entscheiden. Und ich habe auch das Gefühl, dass er ganz bewusst diese zwei Identifikationsfiguren entwirft. Die Schülerin auf der einen Seite und die 100-Jährige auf der anderen Seite. Science Fiction kann ja beides sein. Eben dieser Abenteuer-Zukunftsroman, was eher das Jugendhafte wäre, wofür auch die Illustrationen sprechen. Oder eben eine Gesellschaftsreflexion, eine Geschichtswissenschaft der Zukunft. Der Begriff fällt auch. Und er will beides. Er kann auch beides. Er konstruiert es auch so zusammen, dass er beides hat. Auf diese Weise kann jeder das so lesen, wie er das möchte.
Ich meine, nun hat Corona unsere Welt und wahrscheinlich auch die Zukunft dramatisch verändert, mit Sicherheit auch nachhaltig. Das kommt in diesem Roman, kann nicht vorkommen, aber Sie sagten ja vorhin schon, Epidemien sollten ab 2020 irgendwie die Welt bestimmen. Da ist er ja schon, wenn man so will, prophetisch, prognostisch. Aber verliert das Buch dadurch so ein bisschen die Aktualität?
Nein, weil, also tatsächlich ist das Buch gerade erschienen, als der Lockdown und der Lockdown prägt uns natürlich so stark, dass Geschichten der Zukunft ohne den gar nicht auskommen werden. Mhm. Und der kann natürlich kann nicht vorkommen. Aber in dem Buch ist es zum Beispiel so, dass man in riesigen Wohntürmen wohnt, weil die leichter abzuschließen sind, wenn Epidemien herrschen. Also das sind Sachen, die wirklich sehr, sehr gut passen. Und es geht bei Science Fiction ja letzten Endes nicht darum, ob es wirklich so ist, sondern wie der Autor das entwickelt. Und das macht er wirklich gekonnt.
Danke. Hans-Wurt Rotter hat uns Future History 2050 oder 2050 von Thomas Harding vorgestellt. Erschienen ist das Buch im Verlag Jacobi & Stewart, übersetzt von Chef Edmund Jacobi Höchst selbst, illustriert von Florian Toppan-Prong, 192 Seiten, der Umfang 18 Euro der Preis. Und mehr zum Buch zum Autor stellen wir wie gewohnt ins Netz für Sie auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Tama und ich lese gerade Die Bibel nach Biff, geschrieben von Christopher Moore. Es geht letztendlich um den Jugendfreund von Jesus. Da Jesus der Hochwohlgeborene war und nicht alles durfte, hat er häufig seinen Jugendfreund Biff vorgeschickt, um zumindest auch die menschlichen Erfahrungen irgendwie in der Theorie nachzuvollziehen. Allein so ein Gespräch, wo Biff mit der ersten Prostituierten zusammen ist und dann irgendwie schildern musste, wie das ist, hat mich so amüsiert, dass ich Stunden danach immer noch lachen musste.
In Hamburg treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und heute empfiehlt uns Tama das pfiffige Buch von Christopher Moore, Die Bibel nach Biff, die wilden Jugendjahre von Jesus, erzählt von seinem besten Freund. Bei Goldmann ist eine preiswerte Taschenbuchausgabe erschienen für 12 Euro und die 572 Seiten hat Jörg Ingbersen übersetzt. Und jetzt wollen wir hier im Deutschlandfunk Kultur eine neue Initiative von Autorinnen vorstellen. Writing with Care, Writing with Rage. Dazu hat sich ein Netzwerk gebildet, eine Autorinnengruppe, zu der auch die Schriftstellerin Elisabeth R. Hager gehört. Sie ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Morgen.
Writing with Care, Writing with Rage. Wer, Frau Hager, schreibt denn hier mit Sorge und mit Wut? Worüber?
Ja. Wir sind ein loses Netzwerk aus derzeit 12 Autorinnen, die über die scheinbare Dichotomie von künstlerischer Produktion und Reproduktionsarbeit und Pflegearbeit nachdenken. Und wir fordern auch eine gerechtere Verteilung der Care-Arbeit in unserer Gesellschaft. Und vielleicht sollte ich noch betonen, wir die Erfahrung von Mutterschaft und Care-Arbeit, also die Sorgearbeit, da geht es jetzt nicht nur um die Elternschaft, sondern auch das Kümmern um ältere Menschen zum Beispiel oder andere mit Beeinträchtigungen, ist hyperkomplex. Es geht uns jetzt also nicht darum, dass wir für alle schreibenden Mütter zum Beispiel sprechen, sondern wir wollen ein heterogenes Netzwerk sein, das vielstimmig spricht und aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven das Thema beleuchtet. Und wir haben auch gemerkt, als wir uns zusammengeschlossen haben, dass wir trotz aller Unterschiedlichkeit doch einige Gemeinsamkeiten haben. Zum Beispiel leider die Erfahrung der strukturellen Benachteiligung in der literarischen Förderlandschaft zum Beispiel.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Frau Hager, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wer gab da die Impulse? Was hat es ausgelöst?
Ja, also es gab wohl anscheinend, weil wir jetzt schon so viele sind, da schon länger ein Bedürfnis. Tatsächlich gegründet hat sich die Gruppe dann, als im Herbst letzten Jahres bei der Verleihung des letztjährigen Berliner Senatsstipendiums eine meiner Mitstreiterinnen, die Sandra Gugitsch, da auch beteiligt war und gesehen hat, wie viele Kinder da herumwuseln. Und wie viele Mütter da eigentlich auch schreiben. Und sie selber ist auch Mutter. Und die haben sich danach, hat danach die Leute angesprochen und sie haben sich dann quasi zusammengetan. Ich habe das dann in Phase 1 schon gehört, also von einer Freundin, die auch schreibt, von Lene Albrecht, einer Autorenfreundin. Genau, und so haben wir uns letzten Herbst, im Winter irgendwann zusammengetan. Mhm. Und seitdem wächst es.
Wie haben Sie sich organisiert?
Na, erstmal über Mundpropaganda haben wir uns zusammengefunden. Also jeder kennt eine andere Autorin, die Kinder hat, so zum Beispiel. Und dann haben wir uns zunächst analog getroffen, weil das war ja schon vor dem Lockdown sozusagen unser Thema. Ja, und danach, so wie alle jetzt Yoga machen und wie alle, wir haben uns im Zoom-Meeting arrangiert und uns ganz auf eine ganz seltsame Art natürlich, aber doch gut vernetzt.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, also die Ungerechtigkeit, die strukturelle Ungerechtigkeit im Literaturbetrieb. Was ist da genau Ihre Kritik?
Naja, da gibt es eigentlich auch vieles zu sagen, aber ich kann ja einfach mal einen Hintergrund Thema zum Beispiel nennen. Also der Literaturbetrieb ist bestimmt nicht die sexistischste Sphäre der deutschen Gesellschaft, aber zum Beispiel durch Arbeitsstipendien, Aufenthaltsstipendien meine ich, an Stipendien, wo man an Orte reisen muss, wo man dann für 5, 3 oder 2 Monate als Schmuckeremitin ausharren muss, da fallen ganz viele Autorinnen, die eben Pflege-, Care-Arbeit halt nehmen, die können da nicht mitmachen.
Weil sie die Kinder nicht mitnehmen
genau,
können?
Genau, die können die Kinder nicht mitnehmen. Und es ist auch bis vor kurzem gängige Praxis gewesen, als Mutter und Autorin die eigenen Kinder aus dem Lebenslauf draußen zu lassen. Und das geht halt auch, es ist auch so eine Sache, wo
das
wir
heißt,
denken...
Das heißt, man sagt dann nichts und gibt das Kind bei der Oma ab und,
ja,
und dann...
Mh. Und behauptet einfach, man hat keine, beziehungsweise man thematisiert es nicht, also... Ja, man ummittet das so ein bisschen, also einfach so unter den Tisch fallen lassen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich meine, die Erfahrung der Mutterschaft oder Elternschaft oder Pflegearbeit ist ja nichts, was dem kreativen Prozess entgegensteht. Das glaubten ja die Leute lange, dass man entweder, das sagt ja Ursula K. Le Guin in dem tollen Artikel, Books or Babies. Also Produktion oder Reproduktion. Und das ist auch eins unserer großen Forderungen, das wollen wir niederstampfen, dieses komische Gebilde. Das ist kein Gegensatz.
Das wollen wir niederstampfen. Writing ja. with Rage, genau. Aber wie gestaltet sich denn jetzt so die Zusammenarbeit? Was machen Sie denn jetzt konkret?
Ja, also es gibt, wir arbeiten auf unterschiedlichsten Levels, zum Beispiel also theoretisch und praktisch. Praktisch sind wir einander Unterstützende. Wir sind,
helfen sich.
Genau, wir lesen Texte, wir bilden uns und wir empowern uns auch gegenseitig. Wir, wir sprechen über unsere Erfahrungen, aber also auf der theoretischen Ebene lesen wir eben Texte. Und dann haben wir natürlich auch aus dem Pool, den wir quasi als Think Tank gesammelt haben, an Dingen haben wir auch Forderungen aufgestellt. Und zum Beispiel das Brennglas der Corona-Krise hat ja gezeigt, wie sehr die Menschen oder die Mütter wieder in alte Rollen zurückgedrängt werden. Wir sind auch extrem vereinzelt. Und jetzt ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir haben, wir schreiben einen kollektiven Text, der in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Edit erscheinen wird. Und das macht total Spaß und hilft uns auch einfach aus der Isolation heraus.
Haben Sie schon Reaktionen bekommen?
Ja, wir sind noch in der Gründungsphase, wir sind ganz am Anfang.
Weil es wäre interessant zu sehen, ich meine wirklich dieser strukturelle Punkt da, also gerade auch mit den Stipendien, ja, da kann eigentlich kein Literaturhaus oder keine Stadt mehr in diesem Sinne, kann dagegen argumentieren. Ne? Wer weiß, was da passiert. Also das wird,
genau,
das
also
wird
wir haben
sehr
auch,
interessant sein, das zu beobachten. Ne?
Genau, wir haben einiges vor. Wir sind tatsächlich erst in der Konstitutionsphase. Wir sind auch noch offen für neue Mitglieder. Und genau, uns geht es halt einfach darum, was wir auch als nächstes machen wollen, habe ich vergessen zu sagen, ist, wir wollen auch eine Veranstaltungs- und Lesereihe ins Leben rufen, die unter dem Titel Writing with Care, Writing with Rage in den Post-Corona-Zeiten, also ab Herbst wahrscheinlich, losgehen wird.
Writing with Care, Writing with Rage. Die Initiative von Autorin Elisabeth Erhager hat uns informiert. Viel Erfolg für Sie, Frau Hager, und schönen Dank für Ihren Besuch natürlich.
Dankeschön.